Guten Morgen, ihr Lieben. Wer das letzte Mal da war, weiß jetzt schon, was kommt. Ich bitte euch, etwas näher zu kommen. Also vor allem die in der Gemeinde hier öfter da sind. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr ein bisschen nach vorne kommt. Und während ihr aufsteht, und ich sage ich noch gleich nochmal, warum. Also es ist aus drei Gründen. Einmal, ich freue mich, wenn ihr weiter vorne seid, so kriege ich mehr von euch mit. Das Zweite ist, ihr seid näher am Geschehen. Ob das ein Vorteil ist, kann man sich natürlich drüber streiten. Und das Dritte ist, ich glaube, und vielleicht auch das Wichtigste, wenn hinten Plätze frei sind, dann sind Gäste, die kommen, einfach ist einfach angenehmer. Dann können sie unbeobachtet und nicht bedrängt, können sich hinten hinsetzen und Platz haben. Also würde mich freuen, wenn ihr das auch die nächsten Male macht. Hier gab es da immer so einen Drücker, den habe ich, glaube ich, vergessen. Könnt ihr die erste Folie anmachen? Ah, wunderbar. Von Lebenseinstellung und Nebenwirkungen. Danke. Das ist ein besonderer Berg. Ich weiß nicht, wer hat den schon erkannt? Genau, der Berg der Seligpreisung. Sehr gut. Wer weiß, was da passiert ist? Die Bergpredigt. Die Hanni, die hat es heute drauf. Sehr gut. Sehr gut. Ja, der Berg ist so wichtig, dass man gleich oben, man sieht es hier, gibt es nicht sogar auch ein, eine Kirche hingebaut hat und ein Kloster. Also da hat also die Bergpredigt stattgefunden. Und darum soll es heute gehen. Die Bergpredigt ist die längste überlieferte, also aufgeschriebene Predigt von Jesus. Ich hoffe, ihr habt Zeit. Nee, wir werden nur auf einen kleinen Teil davon eingehen. Und zwar, die Bergpredigt ist ein Buch, wie manche andere, wo es eigentlich am besten ist, wenn man zuerst den Anfang und das Ende liest, um dann das, was in der Mitte ist, zum Teil schwer zu verstehen oder sagen wir mal, wie soll ich sagen? Also Bergpredigt, da sind ja Sachen drin wie, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Ja? Oder im Alten Testament steht, du sollst nicht töten, aber wenn du schon deinen Nächsten Narr nennst, bist du schon der höllisch. Kannst das nicht ganz auswendig. Ja, oder in der Bibel steht, du sollst nicht Ehe brechen, aber wenn du schon deines nächsten Frau ansiehst und ihr begehrst, hast du schon die Ehe gebrochen. Also da sind ganz harte Sachen drin, die auch nicht ganz einfach zu verstehen sind, oder sagen wir nicht verstehen schon, aber zu ergreifen, ja, zu anzunehmen, sind auch Sachen vom Fasten, vom Beten, vom also viele, viele Dinge drin. Und von der Feindesliebe. Aber eben, wie gesagt, gut ist, wenn man zuerst den Anfang und das Ende gelesen hat. Ich fange mit dem Ende an, um das richtig zu interpretieren. Am Ende sagt er, darum, wer diese meine Rede hört und sie tut, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baut. Als nun ein Platzregen fiel und das Wasser und die Wasser kamen und die Winde wehten, stießen sie an das Haus, es fiel doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und sie tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baut. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen, die Winde wehten, stießen an das Haus, da fiel es ein und der Fall war groß. Und es begab sich, als Jesus diese Rede zu Ende hatte, dass sich das Volk entsetzt über seine Lehre, denn er lehrte mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Ihr merkt schon, es ist ein wichtiges Thema heute. Nun zum Anfang. Ich glaube, der Kern, also der quasi der, also der Anfang ist sehr interessant, weil es einen Epilog darstellt von einer Rede, die man sonst eigentlich kaum hat. Also Jesus hat viele, viele Sachen gesagt, auch Gleichnisse, Geschichten oder Sachen auch direkt angesprochen. Aber hier ist es ganz besonders. Aber ich lese mal vor. Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg, setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Also erste Erkenntnis. Sie haben sich zurückgezogen auf den Berg und seine Jünger traten zu ihm. Also es geht hier um uns. Also Jesus redet zu uns. Er lehrt sie. Vielleicht nochmal zum Einstufen von der Situation. Es war relativ früh am Anfang von Jesus Dienst. Das heißt, vielleicht war es sogar die erste große Ansammlung von Menschen. Und was Jesus macht, ist, er ruft seine Jünger zu sich und sagt, das muss ich euch erstmal lernen. Das muss ich euch, ich will euch jetzt lehren und euch mal das Wichtigste sagen. Und jetzt kommt die Passage, die eine Sonderstellung einnimmt. Ich lese mal vor. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind die, die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meines Willen schmähen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost, es wird im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Also hier nimmt er eine Form, interessanterweise, die er, also die, ich kann mich zumindest nicht erinnern, die er sonst nie verwendet. Also Jesus, zumindest wird es nicht überliefert. Und sie hat mich sehr erinnert an die Sprüche. Die Sprüche sind auch ein Buch, wo viel Weisheit drin steckt, wo der Schreiberling, wahrscheinlich zum Großteil Salomo, versucht hat, Weisheit so knapp wie möglich auszudrücken. Also einen Zusammenhang zu kondensieren und zu kondensieren und zu kondensieren, bis es nicht mehr geht. Also auf den Punkt gebracht und jedes Wort zählt. Und wenn man auch die Sprüche liest, ist es oft so, dass man da lange drüber nachdenken muss. Das muss man im Herzen tragen, das muss man bewegen, hin und her und schwanger damit gehen, wie man es auch sagt, um die Sachen zu ergründen. Und gerade die Seligpreisung oder die Bergpredigt und vor allem die Seligpreisung, ich habe die schon so oft bearbeitet, auch selber bearbeitet in Jugendarbeiten oder Hauskreisarbeit oder so. Aber trotzdem bei der Vorbereitung sind mir einige Dinge aufgegangen, die wo ich meine, dass sie doch so weit gehen, dass sie zumindest mich weitergebracht haben. Ich hoffe, euch auch. Wir werden zuerst mal ganz grob drauf schauen, dann im Detail jedes Einzelne und zum Schluss nochmal einen Schritt zurücktreten, ob euch noch was auffällt, was wir vorher übersehen hatten. Jetzt schaue ich mal, wie es weitergeht. Wo muss ich hindrücken? Ah, hinten? Also scheint nicht zu gehen. Könnt ihr vielleicht eins weiter drücken? Danke. Erstmal das Format. Fast alle Verse oder fast alle Seligpreisungen fangen an mit selig sind oder glücklich sind oder glückselig oder gesegnet sind, die das und das, denn sie werden, was kommt dann? Eine Belohnung, sehr gut. Macht ihr mal eine Folie? Wer kann sich noch erinnern an meine letzte Predigt? Da ging es interessanterweise sogar sehr gut genau um das Thema. Wer weiß noch, warum das so wichtig ist? Warum ist wichtig, dass wir belohnt werden? Das steht bei jeder Seligpreisung, jedes Einzelne immer wieder und da gibt es eine Belohnung. Wieso war das so wichtig? Gut, dann sage ich es nochmal.
Oh. Ich habe gestern daran gedacht, eigentlich ja? An diese Predigt, weil es hat mir geholfen, dass wir müssen Belohnung nicht von anderen Menschen oder von der Welt dann erwarten, weil Gott sorgt dafür und dann können wir einfach ruhig weitermachen und weiß, dass er.
Ich bin begeistert.
Es war so hilfreich.
Ich bin echt begeistert. Genau, also wenn wir wissen, wenn wir im Herzen tragen, Gott belohnt uns, dann sind wir, das befreit uns, das macht uns frei, Sachen zu tun, ohne zu denken, oh, was ist mit mir? Und also wir sind ja Menschen. Wir sind ja Menschen. Wir wollen ja, haben ja ein Gerechtigkeitsgefühl, wollen auch geachtet werden, wollen belohnt werden. Und wenn wir wissen, dass Gott es uns gibt, ja, wenn Gott uns belohnt, wenn wir das in Herzen tragen, dann macht es uns ein Stück weit frei in unserem Handeln. Nächste Folie. Ich habe mir mal zusammengefasst, nochmal so eine Word Cloud gemacht, eine Wortwolke. Himmelreich ist doppelt so groß, weil das zweimal vorkommt. Da komme ich später drauf, da gibt es nochmal eine extra Portion Himmelreich. Also wir werden das Himmelreich bekommen, die Erde. Gott wird uns zur Seite, also werden zur Seite Gottes gerufen, da komme ich auch näher drauf. Wir werden Gerechtigkeit bekommen, reichlich belohnt, Barmherzigkeit, Gott schauen und Gottes Kinder heißen. Also ein Sammelpaket an, ja, eigentlich so die ganz großen Sachen, ja. Gehört alles uns, belohnt. Zumindest sagt uns das hier Jesus zu. Und jetzt? Ja. Jetzt kommen wir auf die einzelnen Verse. Ich habe hier eine Wäscheleine aufgehängt, damit wir. Oh, ich habe hochgehängt. Also. Das erste ist geistlich arm. Wieso sollen wir geistlich arm sein? Also arm sein mag, ist ja was man eigentlich nicht sehr gerne sein will. Aber das ist eine, und ich habe es auch so genannt, eine Lebenseinstellung, die Gott von uns möchte. Gott möchte, dass wir uns bewusst sind, wir sind geistlich arm. Wir brauchen ihn. Wir brauchen sein Reden zu uns, sein Wirken, seine Gnade. Und das spiegelt sich auch, und das da will ich auch eingehen, wenn das Thema so wichtig ist, dann taucht es überall mal wieder auf. Und das Thema taucht überall auf. Wir sollen werden wie die Kinder. Das machen die Kinder. Die wissen, dass sie Kinder sind, dass die Erwachsenen groß sind. Sie wollen auch mal groß werden. Und sie saugen alles auf. Sie merken, sie wollen lernen. Sie wollen mehr. Sie wollen wachsen. Sie wollen stark werden. Sie wollen die Schnellsten sein. Und so weiter. Und diese Grundeinstellung ist wichtig für uns im Geistlichen. Das nächste. Leid tragen. Ich glaube, ich muss weiter drüben anfangen. Das schaffen wir nicht alle hin. Leid tragen. Hier gefällt mir die Übersetzung eigentlich nicht optimal. Ich habe nochmal alle Kostenmühen nicht gescheut und habe auch einen Urtext nachgesehen. Das ist übrigens eine Sache, die ich jedem empfehlen kann. Heute muss man gar nicht mehr Griechisch studiert haben. Heute reicht eine Interlinearübersetzung oder ein Sprachenschlüssel. Es gibt sehr gute Materialien, die zum Teil sogar im Internet verfügbar sind. Also wenn ihr mal zu einer Stelle kommt, wo ihr denkt, das würde ich gerne mal im Original lesen, dann lasst euch nicht aufhalten. Heute ist das möglich. Also hier, das klingt ja erstmal so, selig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Klingt erstmal, naja, wer trauert, dem ist Gott gnädig. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, wenn Jesus so eine Auflistung macht von, es kommt ja manchmal rüber, die Seligpreisungen sind so für, sagen wir mal, für Gruppen, die halt benachteiligt sind und die werden besonders gesegnet, zum Beispiel die Trauernden. Ich glaube, dass es nicht richtig ist, weil sonst hätte Jesus zwei Gruppen mit aufgelistet, die in der ganzen Bibel auftauchen, wo Gott sagt, die Gruppe von Menschen sind mir besonders im Herzen. Das sind einmal die Witwen und Waisen, tauchen überall wieder auf. Und wenn Jesus so eine wichtige Liste aufstellen würde, dann wären die auf jeden Fall mit dabei. Und das andere waren die Fremdlinge. Die tauchen nicht ganz so viel auf, aber auch da sagt Gott, die Gruppe von Menschen passt auf die auf. Also ich denke, dass es hier drum geht, und das kommt auch im Text raus, da geht es nicht um die Trauernden, sondern um die Leidtragenden, Klagenden. Das ist eine Sache, die hier im Westen ein bisschen außer Mode gekommen ist. Im Osten gibt es das ja oft, sieht man oft im Fernsehen, wenn irgendwas passiert, wie die Leute offen nach außen hin Leid tragen, ja, jammern, und wenn einer gestorben ist zum Beispiel. Aber auch hier gab es es noch nicht so langer Zeit, dass man Klageweiber bezahlt hat, die bei der Beerdigung geklagt haben, ja, gejammert haben. Also es geht hier ein Stück weit um eine Lebenseinstellung. Wenn es an schlecht geht, wenn einer Not hat, da mit das Leid zu tragen, ja. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Also Leid tragen, Not beklagen, auch im Gebet, wenn Jesus zum Beispiel, als Jesus nach Jerusalem einzieht, er schaut auf Jerusalem und fängt an zu weinen. Er hat im Herzen, da sind Menschen, die sind verloren. Die brauchen Gott, ja. Und wenn ihr im Gebet betet und in der Fürbitte im Herzen Leid anderer oder Not anderer mittragt und werden ergriffen davon, das ist quasi ein Stück weit das, was da, denke ich, gemeint ist. Und hier die bitte nicht mehr, schalte mal zurück auf die Wolke. Danke. Der Lohn für diese Sache ist auch interessant. Da steht ein griechischer Ausspruch, der heißt, zur Seite rufen. Ja, also das heißt, Leute, die quasi klagen, die Leid tragen, die sich andere Not zu Herzen nehmen und vor Gott bringen, da sagt Gott, komm mal an meine Seite. Das kann Trost sein, also im Sinne von Trost ist keine falsche Übersetzung, aber das kann auch sein im Sinne von beraten. Ja? Komm an meine Seite und lass uns beraten. Oder oder zu Hilfe rufen, kann das sogar auch heißen. Das heißt, wenn wir Sachen uns zu Herzen nehmen, was Gott am Herzen trägt, dann nimmt uns Gott zur Seite, tröstet uns, aber er nimmt uns auch mit hinein. Also es ist ja nicht, merkt man ja auch öfter mal, wenn Leute von Sachen bewegt sind und sich für Sachen engagieren, dass sie auch besonderen Segen in der Richtung empfangen. Nächstes, sanftmütig. Wird auch in modernen Übersetzungen oft mit sanft oder milde übersetzt. Aber es trifft es nicht ganz, weil in dem Griechischen ist ein Stück weit die Stärke mit drin. Also das heißt, das alte sanftmütig, dieses alte Wort, trifft es eigentlich noch im Deutschen am besten. Da ist ein Stück weit Stärke mit dabei. Also sanft aus Stärke heraus. Also wenn zum Beispiel ein souveräner König Gnade zeigt, Güte zeigt, dann ist das damit gemeint. Also wenn, wir sollen nicht sanft sein, also wie die Laschis, ja, sondern wir sollen sanft sein aus Stärke heraus. Im Wissen heraus, dass Gott mit uns ist. Hungern und Dürsten nach Gerechtigkeit. Das Lied, was wir vorhin gesungen haben, das hatte ich mir gewünscht. Wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser. Also das ist für mich so ein Bild dafür. Also interessant ist auch, wie hier, das ist die einzige Seligpreisung, wo Jesus von dem Format selig sind, denn sie werden etwas abweicht und es hat auch einen Grund. Also nicht von der Form selig sind, denn sie sollen, das bleibt, aber das andere ist ja immer, selig sind die geistlich arm sind, die Leid tragen, die sanftmütig sind. Hier sagt er aber nicht, die gerecht sind. Selig sind nicht, die gerecht sind, sondern er sagt, selig sind sie, da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Ich glaube, das ist auch wieder sehr bewusst, also jedes Wort zählt. Hier geht es nicht darum, gerecht zu sein oder selbstgerecht. Hier geht es darum, danach zu lechzen, ja, wie eben der Hirsch nach frischem Wasser lechzt. Ja. Ich sehne mich danach, zu sein wie er, also ihm nachzufolgen, in seinen Schritten zu laufen, ihm nachzufolgen. Und dieser Wunsch wird belohnt. Mir fiel dazu ein, dass die Stelle mit, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum das nicht funktioniert, dass wir zwei Herren gleichzeitig dienen können. Wir können nicht unser Leben ausrichten, also wie Jesus sagt, nach dem Mammon, nach dem Geld, und da sein Herz reinstecken und gleichzeitig hungern und dürsten nach Gottes Gerechtigkeit. Das klappt nicht gleichzeitig. Also hier auch wieder unsere Lebenseinstellung oder Herzenshaltung. Nächste ist Barmherzigkeit. Barmherzig, gnädig. Auch das ist eine Grundeinstellung. Taucht immer wieder auf, wir sollen anderen vergeben. Wir sollen, wenn uns jemand was antut, gnädig sein, barmherzig. Ja. Ich glaube, ich weiß, ihr wisst, was ich damit meine. Das nächste ist auch wieder ein interessantes. Selig sind, die reinen Herzen sind. Oder man könnte auch sagen, gereinigtes Herz haben. Denn sie werden Gott schauen. Also hier geht es darum, dass Gott uns, also hier, wenn es hier darum geht, dass wir anderen vergeben, geht es hier darum, dass wir einen Lebensstil oder eine Lebenseinstellung habe, dass wir Gottes Vergebung annehmen. Und das beste Bild oder Beispiel dafür, finde ich, ist die Fußwaschung. Da sagt ja Jesus, also Jesus wäscht ja dann Jüngern die Füße, kommt er zu Petrus. Petrus sagt, nee, von dir lasse ich mir die Füße waschen, ich müsste dir die Füße waschen. Ach, die Füße waschen war übrigens ein Ritual, wenn man jemanden ein Haus gegangen ist, dann wäscht man sich die Füße, man wäscht sich den Dreck von der Straße ab. Und dann sagt Petrus, mich nicht, ich sollte dir die Füße waschen. Dann sagt Jesus, wenn ich dir nicht die Füße wasche, hast du keinen Teil an mir. Sagt er, na, wenn es so ist, dann wasch mich doch gleich ganz. Und dann sagt Jesus, nein, ganz waschen muss ich dich nicht, weil du bist schon rein, dadurch, dass du an mich glaubst. Also es ist die Sache, also einerseits sind wir schon ganz rein, wir sind also quasi schon reinen Herzens, weil wir an Gott glauben. Gott hat uns reingewaschen. Und andererseits geht es auch trotzdem darum, den Staub, den Dreck vom Tag abzuwaschen. Also zu Gott zu kommen, Herr, vergib mir, da habe ich meine Frau angemault oder was auch immer da vorliegt. Und das auch das befreit. Es befreit, dass wir Gott schauen können. Nächste Lebenseinstellung. Wir sollen Friedensstifter sein. Oder auch beide Deutungen sind wohl möglich. Also Frieden stiften und Frieden lieben. Mit dem lieben Frieden ist so eine Sache, der kommt nicht von allein. Im aktuellen Nobelpreis, Friedensnobelpreis, zeigt es, glaube ich, auch ganz gut. Frieden muss man nachjagen. Frieden muss man suchen und nachjagen, dem aktiv, und zwar richtig aktiv. Und Jesus sagt es auch, wenn du vor Gott kommst, wenn du an den Altar kommst und du merkst, da ist noch jemand, mit dem habe ich Unfrieden, dann geh erst zu dem und mach Frieden. Jetzt kommen noch zwei Nebenwirkungen. Jetzt kommen die Nebenwirkungen. Die hänge ich vielleicht mal darüber. Die eine Nebenwirkung ist, die verfolgt werden wegen Gerechtigkeit. Und die zweite Nebenwirkung ist beschimpft, verfolgt und schlecht über uns reden. Solange es eben falsch ist, was sie reden. Wegen Jesus. Und wie es mit Nebenwirkungen so ist, Nebenwirkungen treten nicht immer auf, aber können auftreten. Wobei interessanterweise bei der zweiten Nebenwirkung, also bei der macht Jesus noch eine Zusatzbemerkung, sagt, ich lese nochmal vor. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmelreich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Das heißt, also ich interpretiere das so, dass zumindest die zweite Nebenwirkung relativ häufig auftritt. Also wir sollen uns deutlich machen, und Jesus sagt das ja auch an anderen Stellen, wenn einer einen Turm baut, dann tut er vorher überlegen, ob er das auch machen will und machen kann, ob er das Risiko eingehen will. Also es gibt Nebenwirkungen, manche weniger oft, manche öfters, und die sollten uns auch bewusst sein. So, wir kommen kommen zum Schluss. Nochmal zusammenfassend. Achso, könnt ihr wieder zurückgehen auf die Word Cloud? Danke. Also wir haben gesehen, Jesus redet zu den Jüngern und hat einen Epilog gemacht, der aus meiner Sicht der Schlüssel dazu ist, die Bergpredigt und das Christsein zu verstehen oder anzugehen. Das ist der Schlüssel dazu, Sachen auch umzusetzen, was Jesus da sagt. Er hat es in eine Form gegossen, die kurz und knapp ist. Ich denke auch, dass man sich das gut merken kann. Ich denke, jeder hat die Bergpredigt irgendwie im Kopf. Nicht die Bergpredigt, sondern die Seligpreisung, weil man sich gut merken kann. Dass man die sich im Herzen bewegen kann, darüber nachdenken. Und ich denke, es sind tatsächlich 7 Lebenseinstellungen für uns Christen, die uns, denke ich, auch immer wieder bekannt vorkommen. Sagen wir mal in heutigen Begriffen nach Gott suchen, Fürbitte, Liebe, sagen wir mal Leben als Christ, dass man dann sein Leben klärt, dass man gnädig ist, anderen vergibt, dass man selber Vergebung erfährt und dass man alles dran setzt, Frieden zu stiften, also mit Leuten auszukommen und Beziehungen zu klären. Was noch auffällt, ich habe das extra unauffällig farblich markiert, ist das, was in der Mitte steht, die Gerechtigkeit. Die ist umrahmt. Die ist umrahmt von Sanftmütigkeit und Barmherzigkeit. Das heißt, wenn wir als Christen nach Gerechtigkeit streben und ein ordentliches Leben führen sozusagen oder ein christliches Leben, dann ist es wichtig, dass es eingerahmt ist von Barmherzigkeit und Sanftmütigkeit. Ich glaube, die unausstehlichsten Christen sind die gerecht sind, aber nicht sanftmütig und barmherzig. Soweit. Herr, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du, dass wir dir wichtig sind, dass wir dir wichtig sind, wer wir sind, wie wir leben, was wir unserem Herzen bewegen. Und ich bitte, dass du uns da zeigst, was wichtig ist für unser Leben, wie wir als Christen durch die Welt gehen sollen. Echt, du siehst, was jetzt jeden angesprochen hat, das eine oder das andere. Ich bitte dich, dass du an uns wirkst und dass du das selbst uns klar machst. Amen.